Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ein Team fehlte noch für die Conference Finals und dieses Team wurde im Osten gesucht und die Serie, in der dieses Team sich qualifizieren konnte, das war die zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers. Das letzte Spiel, auf das wir geschaut hatten, war Spiel Nummer 4 zwischen den Panthers und den Maple Leafs. Spiel Nummer 4, das ging an die Florida Panthers und somit ging es dann mit 2:2 zurück nach Toronto und wir hatten Spiel Nummer 5 und natürlich war klar, das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel in dieser Serie. Das war ein Spiel, was die Richtung vorgeben würde dafür, wie es dann in den weiteren Partien vielleicht laufen würde. Und es war natürlich auch wieder ein Spiel, wo vorher viel, viel erzählt wurde, viel, viel geschrieben wurde. Ihr wisst das alle, Toronto ist der größte NHL-Markt im Prinzip. Klar, New York als Medienmarkt größer, aber ich glaube vom Interesse her, wenn man die Stadt betrachtet, dann ist das in Toronto schon das Nonplusultra und dementsprechend war da also die Stimmung mal wieder so, ja, das ist ein Spiel, was darüber entscheidet, wie das Team gesehen wird und wie die Core 4 Matthews, Tavares, Mana und Nylander gesehen werden. Und man hatte im Prinzip natürlich da auch wieder die Hoffnung aus Sicht der Toronto Maple Leafs, dass sie eben gut rauskommen und dass sie auch ein dominantes Spiel abliefern würden, die Toronto Maple Leafs. Und das Gegenteil war der Fall. Das Gegenteil war mal wieder der Fall. Im Grunde wie der Hase vor der Schlange krochen sie da übers Eis. Der Corsi-Wert 26,67% im ersten Drittel. Torchancen zumindest 4:5 aus Sicht der Toronto Maple Leafs. Aber die Florida Panthers, die waren eiskalt. Aaron Ekblad mit seinem zweiten Treffer in den Playoffs das 1:0. Und ich sag mal so, trotzdem bestand nach diesem ersten Drittel natürlich immer noch Hoffnung. Ich meine 0-1 Rückstand, okay, gut, aber du bist zu Hause. Du hast 40 Minuten Zeit, um dieses Spiel zu drehen. Du hast 40 Minuten Zeit, um dir wieder den Kredit zu holen von den Fans, die auch wirklich sie angefeuert haben. Da war Stimmung in der Bude am Anfang. Ja, und dann kam das zweite Drittel und es kamen knapp 8 Minuten im zweiten Drittel, wo 3 Spieler der Florida Panthers ihr erstes Tor in diesen Playoffs erzielt haben. Dmitri Kulikov, Jesper Boqvist, Nico Mikola, alle mit dem ersten Treffer in den Playoffs. 2-0, 3-0, 4-0 für die Florida Panthers. Und da war die Nummer durch. Da war Spiel Nummer 5 vorbei. Es gab Buhrufe, es gab ein Matthews-Jersey, glaube ich, auf dem Eis. Und es gab noch ein letztes Drittel, in dem auch AJ Greer sein erstes Tor in den Playoffs erzielte. Es gab noch ein Tor von Sam Bennett obendrauf. Und am Ende den Ehrentreffer, auch das erste Tor in den Playoffs von Nick Robertson mit dem 6:1. Aber es war wieder eine Vorstellung der Maple Leafs, die so viel offen ließ, die so dermaßen schlecht war insgesamt, dass man sich einfach fragen muss, was mit diesen Jungs los ist in den Spielen. Ja, am Ende, wenn du dir das dann anguckst, waren es sogar 13:11 hochkarätige Torchancen, statistisch gesehen, für die Maple Leafs. 2,71 zu 3,15, das wirkt gar nicht so schlecht. Der Expected Goals Wert. Natürlich war es so, dass Joseph Woll das ein oder andere Tor mit verschuldet hat, in dem Sinne, dass er das hätte halten müssen, ganz klar, keine Frage, aber es war wieder einfach insgesamt ein so leerer Auftritt, ein so überforderter Auftritt, unfassbar. Und natürlich war die Stimmung danach dementsprechend in Toronto und im Grunde sind viele davon ausgegangen, okay, komm, das war's jetzt in 6 Partien, ist die Nummer durch, aber auch da ist es ja oft so, dass die Toronto Maple Leafs in Situationen, wo man gar nichts mehr von ihnen erwartet, plötzlich überraschen. Und so ähnlich war es dann auch in Spiel Nummer 6. Wenn man sich die Statistiken anschaut, das erste Drittel 9:1 Torchancen für die Toronto Maple Leafs. Erstaunlich, erstaunlich. Wirklich gut gespielt. Eines der besten Auswärtsspiele dieser Ära. Das muss man wirklich sagen. In den Playoffs natürlich mit dazu gesagt. Eine richtig, richtig gute Leistung. Sie haben wirklich defensiv richtig gut gestanden. Sie haben super gearbeitet, die Toronto Maple Leafs. Auch als dann die Panthers sich ein paar mehr Chancen erarbeiten konnten und man so ein bisschen noch drauf gewartet hat, okay, jetzt irgendwann fällt dann der Treffer. Trotzdem wirklich gut gespielt. Joseph Woll, ein sehr, sehr gutes Spiel, Nummer 6. Alle durch die Bank gut verteidigt. Vor allem offensiv war es weiterhin sehr, sehr dünn, aber trotzdem gut verteidigt. Und dann haben sie sich sogar belohnt und sie haben sich belohnt, ja, in Persona von einem, der so extrem unter Kritik stand, Austin Matthews, mit seinem ersten Tor in der zweiten Runde der NHL Playoffs. Also nicht nur diese Saison, sondern immer, wobei man natürlich einschließen oder einschränken muss, dass das auch erst seine zweite Serie in der zweiten Runde ist. Aber trotzdem, er trifft zum 1:0 ein Screen, Bobrovsky, ja, also Matthews hat ja einen super Schuss, von daher würde ich da auch jetzt nicht sagen, dass Bobrovsky da in irgendeiner Form einen Fehler gemacht hat. Und dann Max Pacioretty, der für mich eine sensationelle Playoff-Saison auch spielt. 3 Tore hat er jetzt, also auch genauso viele wie Austin Matthews nach Spiel Nummer 6. Er macht das 2:0, ein Shutout von Joseph Woll in Florida, in Fort Lauderdale. Und plötzlich stand es 3:3 in der Serie. Und die Maple Leafs haben eben wieder richtig überrascht. Sie haben dafür gesorgt, dass wieder Hoffnung da war bei der Fanbase, dass auch die Experten, dass die Kritiker auch alle gesagt haben, hey, warum passiert das jetzt? Warum passiert so ein Spiel nicht mal zu Hause? Warum passiert so ein Spiel nicht vor eigenem Publikum? Dann gab es immer wieder diese Sachen, auch ja, mit Druck zu Hause und die Fans und Noise ist ja so dieses Wort, was dann da immer rumgeistert. Da muss man eben einfach sagen, also sorry, das ist natürlich auch eine super Kulisse und die Kulisse musst du auch irgendwie mit nutzen und normalerweise freust du dich ja auch als Spieler, wenn du die Fans mit dabei hast, wenn du Stimmung hast. Das sind die großen Spiele, an denen man wächst. Oliver Kahn hat früher mal gesagt, er hat es geliebt, wenn alle gegen dich sind. Ist ja vollkommen wurscht. Hauptsache ist Stimmung erstmal in der Bude. Da freut man sich ja drüber. Und ja, auf jeden Fall, wie auch immer, auswärts war die Stimmung eher gegen die Toronto Maple Leafs. Trotzdem gewinnen sie 2:0 und wir kommen zurück zum 7. Spiel, Nummer 7. Und vielleicht war das ein gutes Omen? Weiß man nicht, dass man sagt, das 7. Nummer 7 für die Maple Leafs in dieser Ära. Sie haben die Chance, zu Hause erstmals seit langer, langer Zeit in ein Conference Final wieder einzuziehen. Nur dazu müssen sie natürlich zu Hause auch treffen und dazu müssen sie zu Hause auch Dampf machen. Also ähnliche Situation wie vor Spiel Nummer 5. Viel, viel Druck, aber auch viel Erwartung und viel Vorfreude bei den Zuschauern zu Hause. Und ja, im Grunde kann ich jetzt das wieder vorspielen, was im Prinzip ich zu Spiel Nummer 5 gesagt habe. Es war unfassbar. Ich glaube, in den ersten 40 Minuten haben die Maple Leafs so viele Schussversuche, also nicht Torschüsse, sondern Schussversuche von den Florida Panthers zugelassen, wie kein anderes Team in der gesamten Saison in der NHL. Das war mal nicht ein Satz, den ich gelesen habe. Nagelt mich nicht drauf fest, aber gefühlt war es so. Toronto wieder ängstlich, vollkommen überfordert. Die Florida Panthers haben jetzt nicht jede Situation mit einer hochkarätigen Torchance abgeschlossen. Gar nicht. Also die Maple Leafs, sie hatten auch Chancen. Lawrence mit einem Breakaway. Bobrovsky hat richtig gut gehalten auch. Es gab richtig gute Torchancen. 7:2 Torchancen für die Maple Leafs. Wobei ich mir nicht, also 7 hätte ich jetzt nicht gesehen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sehr, sehr gut da rausgekommen im ersten Drittel, zumindest was die Torchancen betrifft, was die Möglichkeiten betrifft, die man sich selber auch erarbeitet hat. Nur die musst du irgendwann auch nutzen und das haben sie nicht. Und sie haben nicht dieses eine Tor gemacht, was, sag ich mal, dem so vom Spielverlauf her ein bisschen antizyklisch gewesen wäre, aber ist ja egal, wenn du 3 hochkarätige Torchancen hast und machst einen rein, ist vollkommen wurscht, ob der Gegner dann 40 Torschussversuche hat, das kann dir egal sein. Nur wieder kein Tor für die Maple Leafs im ersten Spielabschnitt. Es geht mit 0:0 in die Drittelpause, im Grunde dann ein bisschen Glück für beide, dass da kein Tor gefallen ist. Ja, und dann sind es knapp über 6 Minuten im zweiten Spielerschnitt. 6 Minuten 24 sind es gewesen. Erst Breakaway 2:1, Seth Jones, der Verteidiger, übrigens mit seinem 3. Tor in den Playoffs. Ja, 3. Tor hatte ja Matthews im letzten Spiel auch. Seth Jones mit dem 3. Tor. Anton Lundell mit seinem vierten Treffer. Jona Gajdovic auch noch oben drauf. Zweite Tor in den Playoffs für ihn. Und innerhalb von 6 Minuten und 24 Sekunden wird aus dem 0:0 ein 3:0 für Florida. Das Spiel ist im Grunde durch. Du denkst dir schon, okay, komm, das guckt man sich das letzte Drittel noch an, so ungefähr. Dann kommen die Leafs raus. Max Domi, der viel kritisiert war, der aber einer war, wo ich das Gefühl hatte, der wollte. Ob das jetzt dann immer das Richtige ist, was er macht, ob er auch dann so die Fähigkeiten hat, das lasse ich mal offen, aber er wollte. Der wollte definitiv, das ist einer, der wirklich das Ahornblatt quasi im Herzen trägt. Kein Wunder bei der Familiengeschichte. Und er macht das 1:3, dann denkst du, ja, Mensch, da waren erst 2:07 rum, knapp 18 Minuten, vielleicht noch einen rein und Florida wird auch nervös. Was passiert? Keine Minute später, 47 Sekunden waren es, Lustarinen mit dem 4:1, kurz Zeit später noch Sam Reinhardt mit dem 5:1 und obendrauf die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte der Unfähigkeit. Brad Marchand mit dem Empty Net Goal 6:1. Marchand übrigens mit 3 Punkten in dem Spiel. Bester Spieler in der Serie, die meisten Punkte in der Serie. Ein absoluter Leafs-Killer. Auch jemand, der in Spiel 7 immer performt. Und wir haben wieder eine Nullleistung, ein Nicht-Dasein, ein Nicht-Existieren der Core 4 der Toronto Maple Leafs. Es ist der Wahnsinn, was die für Leistungen abgeliefert haben. Ich glaube, die Statistik war jetzt, glaube ich, irgendwie in Spielen 5 bis 7. Ich glaube, Mitch Marner hat 20 Spiele und 0 Tore, 7 Vorlagen. Ich glaube, der Beste in den 20 Spielen, weiß ich gar nicht mehr, war noch Nylander mit irgendwie, ich glaube, 4 oder 8 Tore, 8 Vorlagen, irgendwie sowas insgesamt. Keine Ahnung, auch da nagelt mich nicht drauf fest. Ich will auch jetzt nicht alle schlechten Statistiken. Es ist einfach grauenhaft, was diese vier abliefern, was das Team insgesamt abliefert. War es anders als in den letzten Jahren? Natürlich war es anders. Auch das werdet ihr, egal wo ihr lest oder reinhört, es werden die anderen auch erzählen. Ja, es war anders und es ist alles etwas neuer und Berube hat da einen anderen Ton reingebracht und wir haben eben auch eine bessere Verteidigung insgesamt gehabt und so weiter. Das Bild ist immer das gleiche. Die Toronto Maple Leafs schießen keine Tore, wenn es darum geht, Tore zu schießen. Und speziell schießen die wichtigsten und höchstbezahlten Spieler keine Tore. Sie machen unglaubliche Fehler. Mit Schmarrn habe ich gar nicht erwähnt, Spiel 5, wo er so mitten in der neutralen Zone einfach irgendwie einen Kreis dreht, den Pass ins Nichts gibt. Das sind alles Situationen, die darfst du so nicht haben. Die Maple Leafs sind nervlich anscheinend nicht in der Lage, solche Spiele zu bestreiten. Das muss man irgendwie so jetzt als Schlussfolgerung sehen. Es ist unfassbar, was da passiert, das muss man auch sagen. Immer wieder das Gleiche. Sie haben gutes Goaltending gehabt, insgesamt in der Saison. Natürlich auch jetzt wieder, auch in dem Spiel. Natürlich hat Joseph Walter Fehler gemacht. Natürlich darf er das ein oder andere Tor nicht kassieren. Gar keine Frage. Aber mach doch vielleicht mal ein 1:0. Mach doch mal etwas, wo du sagen kannst, hey, wir gehen mit 1:0 in die Drittelpause. Die Zuschauer gehen steil. Da ist Stimmung in der Bude. Du kannst ihm auf die Schulter klopfen und sagen, pass mal auf, Joseph, ne? Jetzt komm, wir brauchen dich. Ne? So. Und da wieder innerhalb von 6 Minuten 24 3 Gegentore. Wie gesagt, da ist der Torhüter nicht frei von Schuld. Auf der anderen Seite, wenn du dann in solchen Spielen, in allen Spiel 7, glaube ich, immer nur ein Tor machst, das in dieser Ära, die in dieser Ära gespielt wurden von den Leafs, dann gewinnst du diese Spiele nicht. Sorry, das geht nicht. Der hat dir einen Shutout geliefert, auswärts in Florida in Spiel Nummer 6. Du kriegst eine Chance, Spiel Nummer 7 zu Hause. Und wieder so eine dermaßen schlechte Leistung. Es ist unfassbar. Wenn ich rübergucke, bei den Panthers, Marchand habe ich erwähnt, bester Spieler in der Serie, 8 Punkte, 3 Tore, 8 Punkte in der Serie. Wenn ich dann durchgehe, wer alles auch gepunktet und auch entsprechend getroffen hat, Marchand mit 3 Toren, Bennett mit 3 Toren, Verhaeghe, Barkov, Jones, Reinhardt, Gajdovic, Lustarinen und Landell, alle mit 2 Toren, dazu noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere, die einen Treffer gemacht haben. Das sind die Panthers. Schaue ich rüber auf die andere Seite. Topscorer war Willie Nylander, wobei in den letzten Partien auch nicht mehr zu sehen. Max Pacioretty auch mit 6 Punkten. Da war lange nicht klar, ob der überhaupt noch weiterspielen kann. Der hat sich, glaube ich, zweimal mindestens die Achillessehne gerissen. Der ist dein Topscorer. Also unfassbar. Max Domi mit 5 Punkten habe ich erwähnt. Mana, das sind einfach leere Statistiken. Er hat 5 Punkte. Wenn du jetzt das sehen würdest und würdest sagen, okay, wen muss ich kritisieren? Naja, in der Serie Mana, 5 Punkte ist gar nicht so schlecht. Absolute No-Show. In den Momenten, wo es wichtig ist, ist er nicht da. So, das ist das Problem einfach der Toronto Maple Leafs. Und wenn du dann einfach auch durchsortierst, auch wieder nach Toren sortierst, wie gesagt, Nylander mit 3, dann hast du 1, 2, 3, 4, 5 Leute mit 2 Toren. Hinten auch nochmal, du hast insgesamt 10 verschiedene Torschützen, ja. Aber trotzdem, es fehlen halt hinten einfach dann die Treffer von anderen. Natürlich, du kannst jetzt sagen, ja, wenn Stephen Lawrence den Breakaway die Schuss reinmacht, dann steht es 1-0. Ja, eben, aber es kann ja nicht nur an den Roleplayern liegen immer. Und der Blick rüber zu den Oilers ist ja dann auch immer relativ naheliegend, weil die es eben schaffen, diese Spiele zu gewinnen. Ich habe es ja auch erwähnt, als die Oilers dann jetzt weitergekommen sind, diese unglaublichen Statistiken, dass sie halt ein Spiel 4, glaube ich, noch nie verloren haben in der Ära und so weiter und so weiter. Also das ist, ja, ich könnte jetzt auch immer wieder das Gleiche erzählen. Es ist einfach traurig, muss ich auch sagen, was da verschwendet wird. Mir tun die Fans wirklich leid, also das muss ich echt sagen. Ich kann diese Kritik auch an den Fans dann nicht verstehen. Wenn du etwas gewinnen willst, brauchst du Fans, brauchst du hohen Druck und den Druck haben sie natürlich, aber sie würden auch gefeiert werden wie sonst kein anderer, die Toronto Maple Leafs, und dann musst du irgendwann ja auch einfach mal abliefern. Frage zum Beispiel kam übrigens noch rein von Bastian, was sollten die Leafs deiner Meinung nach jetzt machen? Weiter so und verstärken oder eher Umbruch? Naja, verstärken willst du dich ja eigentlich immer. Also weiter so geht meiner Meinung nach auch gar nicht, weil bei Tavares und Mana ja der Vertrag ausläuft. Ich meine, ich habe die letzten Jahre auch immer gesagt, es macht keinen Sinn. Man hätte diesen Kern länger schon umbauen müssen. Manche Sachen haben mir gefallen. Auf der anderen Seite, wenn du halt jetzt auch siehst, zum Beispiel Reeves und andere saßen auf der Tribüne und das sind, glaube ich, 6 Millionen oder so gewesen an Salary Cap, die auf der Tribüne gesessen haben. Das sind dann einfach alles Fehlentscheidungen. Brendan Shanahan gehört schon seit Jahren weg. Der Mann hat eine Ära verschwendet. Natürlich, wie gesagt, auch die Spieler auf dem Eis sind verantwortlich. Auf der anderen Seite, wenn du als Management siehst, dass du immer das Gleiche machst und es ändert sich nichts am Ergebnis, musst du irgendetwas verändern. So, wir können jetzt, ich habe mich zum Beispiel über das, was die Elfs gemacht haben, auch aufgeregt, ganz klar, natürlich auch aufgrund des Ergebnisses am Ende, aber die haben zumindest was versucht. Die haben gesagt, pass mal auf, wir haben die letzten Jahre, seit wir einen Stanley Cup gewonnen haben, haben wir immer Makar, McKinnon, Rantanen als Kern gehabt. Wir wissen, Makar muss nächstes Jahr einen neuen hohen Vertrag haben, Rantanen jetzt im Sommer. Wir sagen, wir können uns das nicht leisten. Wir sagen, uns fehlt auch die Tiefe. Wir versuchen was. Ist das Ergebnis besser gewesen? Nein, aber sie haben was versucht. Und in Toronto ist das Ergebnis so oder so immer schlecht und versucht wird gar nichts. Und das ist halt der Punkt, oder wenig, ich sage gar nichts, und das ist halt der Punkt, der ja einfach schlecht ist und am Ende dann auch frustrierend für jemanden. Mir kann es ja wurscht sein, auch wenn ich jetzt die Leafs in meinem Bracket tatsächlich als Stanley Cup Champion, glaube ich, hatte, weil man denkt halt immer wieder, es kann doch jetzt dieses Jahr funktionieren. Sie haben was gelernt. Nein, haben sie nicht. Klar wird vielleicht rauskommen, dass Matthews verletzt ist. Auch das ist ein Punkt. Sicherlich legitim. Auf der anderen Seite auch jetzt, es ist nicht dieses eine Spiel 7. Es ist zum Beispiel jetzt in der Serie Spiel 5 und Spiel 7, weil die beide komplett ähnlich sind. Es sind die Spiel 7 aus den letzten Jahren, die anderen Spiele aus den letzten Jahren. Immer wieder das gleiche Muster. Und die Toronto Maple Leafs können mit diesem Kern nicht gewinnen. Ich glaube, die Verteidigung haben alle noch Vertrag. Ansonsten vorne werden wir Veränderungen sehen. Klar kannst du Tavares mit zurückholen. Wenn der sagt, pass mal auf, ich spiele für die Hälfte. Ja, er hat ja auch in der regulären Saison ganz gut gespielt. Nur er hat jetzt, glaube ich, 3 Punkte in den Playoffs gemacht. Also, es ist einfach, ja. Im letzten Jahr hat, glaube ich, jemand kritisiert, dass ich mich sehr ähnlich angehört habe wie Steve Dangle nach dem Fazit. Das liegt allerdings auch einfach daran, also Steve übertreibt das ja dann noch ein bisschen mehr. Es sind einfach auch immer ähnliche Themen, über was soll ich denn reden? Es sind einfach diese 4, die so frustrierend sind, weil sie so dermaßen geiles Eishockey spielen können. Ich war in Stockholm, als Billy Nylander quasi eine Show in ganz Schweden abgezogen hat. So ein geiler Eishockeyspieler, so ein cooler Typ auch. Und dann kommen eben solche Spieler wieder mit dabei raus. Und wie gesagt, nicht immer einzelne rauspicken. Da bin ich fern von. Wenn man einzelne Spiele hat, wenn man sich zum Beispiel auch rausschaut, da trainieren wir in Deutschland ja auch oft zu, auch teilweise dann vor allem auch im Bereich vom Fußball oder so, wenn ich sage, hey, die haben jetzt ein Finale nicht gewonnen. Bei einzelnen Spielen, okay, das kann immer passieren. Du kannst auch bei einem Finale, du bist nervös, du hast einen schlechten Tag, alles in Ordnung. Aber hier, diese Sample Sizes bei den Maple Leafs, die sind dermaßen groß, dass du einfach nur sagen kannst, Die vier funktionieren nicht, zumindest zusammen nicht. Ich traue jedem Einzelnen von denen zu, dass sie noch mehrere Stanley Cups gewinnen und dabei vielleicht auch Topscorer sind und eine Conn Smythe Trophy und weiß ich nicht was. Aber da in Toronto, in diesem Kader, in dieser Mannschaft, so funktioniert es nicht. Ich bin gespannt, was da passiert. Es wird sicherlich einiges passieren im Sommer, zumindest was die Stürmer betrifft. Free Agent Class ist, glaube ich, jetzt gefühlt nicht so besonders groß. Ich meine, man muss ja bei Mana übrigens Free Agent Class, du musst bei Mana ja auch dazu sagen, welches Signal hast du denn vor der Trade Deadline gesendet, wenn du sagst, du würdest den gegen Rantanen tauschen und dann haben sie sich nicht auf den Vertrag geeinigt. Ja, huhu, warum denn nicht? Weil der natürlich sagt, also wenn ihr mich sowieso abgeben wollt, dann könnt ihr mir nicht zwei Wochen später erzählen, hier übrigens, wir hätten dich gerne weiterhin für 8 Jahre unter Vertrag. Also, dass der jetzt vielleicht irgendwo anders hingehen will, würde ich schon sagen. Wenn ich mir die Class angucke, der Free Agents, kann er auch richtig Geld machen. Also auch ein Jo Tavares würde noch relativ viel Geld, glaube ich, irgendwo verdienen. Allein aufgrund der Statistiken der regulären Saison. Pff, also, ich spinne jetzt mal, lass doch Tavares nach Chicago gehen. Also, die zahlen ihm 10 Millionen mit Kusshand, so ungefähr. Machst du einen 3-Jahres-Vertrag, vielleicht einen 4-Jahres-Vertrag für den als Mentor für Bedard, ist das sicherlich eine gute Lösung und er kriegt richtig Geld, was er jetzt in Toronto wahrscheinlich nicht bekommen wird. Ja, aber das ist noch ein Thema für andere Sendungen. Nochmal kurz rüber zu Florida übrigens, was mir auch nicht gefallen hat, habe ich jetzt auch gesehen, diese ganzen Sachen, die jetzt von den Panthers gesagt werden, ja, und die Maple Leafs sind nah dran. Das ist eher so ein Stück weit Mitleid irgendwo und natürlich müssen die das sagen, classy kann man sagen, dass sie jetzt nicht auf einem Gegner rumtreten, der auf dem Boden liegt. Auf der anderen Seite brauchst du das halt auch nicht als Maple Leafs Organisation. Panthers, ja, sind kurz davor, eine Dynastie zu werden. Ich meine, 2 Finalteilnahmen hintereinander, jetzt ein Eastern Conference Final, das Rematch mit Carolina kommt auch noch mit zu. Es wird sicherlich schwer, die sind ausgeruht. Florida bewegt sich so ein bisschen an der Grenze. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Die haben über 300 Spiele in den letzten 3 Jahren. Auch das konnte Toronto nicht ausnutzen, dass die natürlich teilweise müde sind. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, Marchand, der Trade hat sich absolut gelohnt. Der Draftpick wird jetzt statt einem Zweitrundenpick ein Erstrundenpick. Den zahlen sie gerne. Du hast einen Evan Rodriguez, der ist verletzt gewesen. Zum Schluss hat, glaube ich, kein Tor gemacht in der Serie. War letztes Jahr im Finale super wichtig. Sie haben einen so tiefen Kader. Sie haben so viele Leute entdeckt. Und auch da, einige von euch haben sich ja auch gemeldet, nachdem Seth Jones nach Florida getauscht wurde. Das ist doch ein super Trade. Du siehst doch jetzt genau, er macht genau das, was ich erwartet habe. Er ist nicht voll im Spotlight, er kann sich seine Situation rausnehmen, macht hier in diesem Spiel ein Tor, ist auch defensiv ganz gut und das passt einfach komplett und der wird die nächsten Jahre ihnen auch richtig helfen. Natürlich, Salary Cap geht nach oben. Sie haben einen Matthew Tkachuk, der gar nicht existent war wirklich in der Serie, der überhaupt noch nicht richtig fit ist und auch das ist ein Punkt, wo du sagen musst, auch das hat Toronto nicht so richtig ausnutzen können. Und ja, Paul Maurice hat Reihen umgestellt, hat Nylander, der am Anfang gut war, ein bisschen rausgenommen aus der Serie. Auch da, man sieht einfach, das ist ein ganz anderer Spirit, der bei den Panthers herrscht. Die sind das gewohnt, die gehen da mit Ruhe ran, mit Erfahrung ran an diese Situation. Die sind nicht überfordert, auch wenn es mal knapp aussieht, auch wenn sie unter Druck sind. Ich meine, Spiele begannen bei 0-0, beide Spiele waren offen nach dem ersten Drittel, Spiel 5 und Spiel 7 und trotzdem sind sie dann auch gnadenlos. Und genauso die Situation 1-3 und du machst genau danach, so wichtig, Wechsel nach Toren, Situationen nach Toren, du machst genau danach das 4-1, eiskalt. Und das ist eben der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die einen Titel gewinnen kann und eine Mannschaft, die sehr gut ist, aber die dann, wenn es darum geht, eben einfach nicht die Fähigkeiten hat, um diese Spiele und dann auch Serien zu gewinnen. Damit haben wir das Eastern Conference Final, habe ich schon gesagt, zwischen den Carolina Hurricanes und den Florida Panthers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste auf den ersten Blick, ich würde sagen, Florida hat Heimrecht. Das ist eine gute Frage. Wer hat denn da eigentlich Heimrecht? Die Hurricanes haben Heimrecht? Die Hurricanes haben Heimrecht? Okay, jetzt muss ich mal einmal kurz auf die Standings schauen. Ganz ehrlich, hätte ich euch nicht sagen können, wer da Heimrecht hat. 98 gegen 99. Okay, übrigens, auch da sieht man so ein bisschen den Wert der regulären Saison. 99 Punkte eben für die Carolina Hurricanes. Die waren auf 2 in ihrer Division und die Florida Panthers waren auf 3 in ihrer Division und hatten 98, wenn wir mal auf die Liga schauen. Wenn wir kurz gucken auf die Liga. In der Liga waren sie, das ist ja toll, dass hier keine Nummern angegeben sind. Warte mal, 2, 4, 6, 8. Die Hurricanes waren das 10. beste Team und die Panthers das 11. beste Team in der regulären Saison. In der Western Conference spielt immerhin im Finale noch das fünftbeste gegen das neuntbeste Team in der NHL. Also man sieht schon, die reguläre Saison ist nett und ist ganz schön, hat aber nicht so viel Einfluss auf das, was in den Playoffs passiert. Und an der Stelle eben ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es erstmal wichtig ist, reinzukommen. Hatten wir auch in der Serie gegen die Tampa Bay Lightning, wo viele Experten gesagt haben, Tampa Bay ist besser, Tampa Bay ist die Mannschaft, die gewinnt gegen Florida. Die haben sie aus der Halle geschossen. Gegen die Leafs war es nicht ganz so, aber nach 0-2, nachdem es auch richtig schlecht aussah, haben sie diese Serie gewonnen. Natürlich, what if, Spiel Nummer 3, Verlängerung, wenn das Toronto gewinnt, sieht es ganz anders aus, aber hätte, Fahrradkette. Die Panthers sind im Eastern Conference Final. Die Vorschau wird es dann morgen oder übermorgen geben. Glaube ich, meine in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht das Finale los. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.